Hallo und herzlich willkommen bei Tauchtalk, dein Podcast, wenn es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ihr kennt mich vielleicht schon und ich sitze heute zum dritten Mal mit dem lieben Klaus hier. Klaus, vielen, vielen Dank, dass du heute nochmal mit dabei bist.
Ja, also Caro, vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast in deinen Podcast. Freut mich sehr, wenn ich dazu beitragen kann.
Ja, auf jeden Fall. Der Klaus hat uns heute ein sehr, sagen wir mal, aktuelles Thema mitgebracht. Es ist ja gerade High Season. Das bedeutet, der eine oder andere von euch ist vielleicht schon verreist oder verreist auch noch, geht auf eine Tauchsafari oder ja, vielleicht erkundet ein paar Tauchbasen im Ausland und hat vielleicht auch schon in der Vergangenheit mehr oder weniger gute Erfahrungen damit gemacht. Und deswegen ist der Klaus heute hier als Experte und erzählt uns, woran man denn eine gute Tauchbasis im Ausland erkennen kann.
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Klaus Hill. Ich war ja schon zweimal hier. Ich bin Geschäftsführer von Action Sport Erlangen und in dem Zusammenhang machen wir mit unserer Tauchschule im Jahr so 10 bis 12 große Gruppenreisen oder Gruppenreisen schlechthin und haben auch letztendlich immer so um die 150 Kunden im Jahr am Start, die mit uns verreisen. Tauchziele, die wir da anfahren, ist von Indonesien, Malediven, Mexiko, Philippinen. Das heißt also, wir sind sehr viel unterwegs weltweit. Kroatien auch oder Sardinien und Kap Verden. Also alles, was rund ums Tauchen so Spaß macht oder angefahren werden kann. Natürlich ist für uns als Tauchsender, wenn wir mit einer Gruppe oder wenn wir dahin fahren, immer sehr wichtig, dass wir uns im Vorfeld mit der Sache auseinandersetzen. Wo können wir hinfahren? Welche Tauchbasis leistet es oder hat dementsprechend überhaupt die Ressourcen, um eine vernünftige Gruppe zu managen oder zu führen? Ist vielleicht noch ein bisschen anders, als wenn man privat unterwegs ist, aber in der Vorbereitung oder im Großen ist es doch immer eigentlich das Gleiche von der Art her. Ja. Ja, für mich immer im Vorfeld einer der wichtigsten Punkte ist natürlich die Internetrecherche, denn ich kann nicht immer vorher auf eine Basis fliegen oder auf 5 verschiedene Basis fliegen und die austesten und sagen, wo gefällt es mir am besten und da fahre ich dann mit der Gruppe hin, sondern wir prüfen das natürlich auch immer im Vorfeld mal ab, was kann man machen, wo finde ich was oder wäre es gut. Also nach der Auswahl des Tauchziels kommt quasi die Recherche im Internet nach den Tauchbasen. Da ist für mich eigentlich immer ganz, ganz wichtig auch die Tauchverbände wie SSI oder PETI oder IAC, die haben also oft auf ihren Webseiten von den Tauchbasen Bewertungen, Ausstattungen, also was haben die für Kompressoren, Leihausrüstung und so weiter zur Verfügung. Und da kann ich mich schon mal schlau machen und kann sagen, okay, hat denn die Basis einen gewissen Level? Es ist auch so, dass die Verbände dementsprechend Zertifizierungen ausstellen. Das heißt also, bei SSI gibt es zum Beispiel so ein Diamond Level, was bedeutet, dass die Tauchschule eine gewisse Qualifikation hat. Und das sind für mich schon mal so Anhaltspunkte, wo ich sage, jawohl, wenn die diesen Level haben, dann kann ich davon ausgehen, dass sie gut ausgestattet sind oder gute Infrastruktur für ein Tauchevent bieten. Es gibt natürlich auch sonst noch Bewertungsplattformen im Internet, wo man recherchieren kann, Tauchernet oder wie auch immer, oder auch Facebook. Auch hier gibt es verschiedene Gruppen. Es ist auch immer sehr interessant zu sagen, wenn ich in ein bestimmtes Zielgebiet will, beispielsweise Philippinen, dann gibt es mit Sicherheit eine Reisegruppe für Philippinen. Da kann man sich anmelden und dann kriegt man da auch doch einige Informationen. Nur, ich muss auch dazu sagen, wenn jemand sich für sowas interessiert, dann sollte der erst schon mal so den Feed lesen, bevor man immer eine Frage das 827. Mal stellt. Also immer erst mal ein bisschen lesen, bevor man dann eine Frage stellt.
Da gibt es auch
Aber
eine
dort wird man.
Suchfunktion, wenn ich da
Ja,
reingehen
ja,
darf. Da
ja,
gibt es auch
ja.
eine Suchfunktion, wo man dann genau das Thema erstmal suchen kann. Und dann kommen all die Beiträge, wo dieses
Genau.
Schlagwort drin ist. Ja.
Genau, ne? Aber das machen viele nicht, ne? Die fragen dann lieber erst einmal und dann kommt so dieselbe Frage immer das 800. Mal, das ist dann auch ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, zur eigenen Recherche über Suchfunktionen findet man dann schon sehr viel. Wie gesagt, die Basen an sich haben ja eigentlich in der Regel auch immer eine Webseite. Auf dieser Webseite, wenn man sich dann für zwei, drei entschieden hat, kann man dann immer mal nachschauen, wie aktuell sind denn diese Webseiten. Also wenn ich auf eine Webseite klicke, die seit 3 Jahren immer gepflegt ist, dann muss ich einfach sagen, ist die Tauchbasis vielleicht auch nicht mehr so gut besetzt oder von vornherein nicht gut besetzt. Also Aktualität ist da immer ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich auch so Sachen wie Impressum oder was weiß ich, was alles auch gut gepflegt sind oder Angebote drinstehen, ob sie spezielle Angebote haben und so weiter, ist da ganz interessant. Manchmal gibt es natürlich auch, ich sage mal jetzt gerade für die Schnäppchenjäger, besondere Reisezeiten, wo man dann etwas günstiger wegkommt und so weiter. Also da übers Internet kann man schon sehr viel im Vorfeld erfahren oder sich raussuchen. Natürlich, auch hier gibt es viele Kundenbewertungen immer wieder. Diese Kundenbewertungen sollte man sich auch genau anschauen. Nur ich sage immer für meinen Teil, es stehen oftmals zu wenig gute Bewertungen drin, weil Kunden, die zufrieden sind, sehr selten Bewertungen da lassen. Die fahren nach Hause und sagen, war ein toller Urlaub. Die, die was zum Aussetzen haben, die muss dann immer da immer vorsichtig sein. Aber es ist trotzdem manchmal ganz nett, wenn man sich solche Kundenbewertungen durchliest und dementsprechend dann da schon mal ein bisschen eine Meinung dazu bekommt. Ja. Ja. Die zweite Geschichte ist für mich dann so, das Ankommen, also wenn ich mich dann für eine Basis entschieden habe oder wenn ich auch vor Ort bin und suche mir eine Basis, ist vielleicht auch manchmal so der Punkt, wo ich mir die Basis gut anschauen sollte, bevor ich jetzt mit ihnen tauchen gehe. Es gibt ein paar Punkte, die sind eigentlich meiner Meinung nach heute unumstößlich, die müssen eigentlich da sein. Da geht schon los, wenn ich auf eine Basis gehe, schauen die sich meine Taucherfahrung an. Also prüfen die mein Logbuch, schauen die nach meinem ärztlichen Attest, prüfen die meine Brevets, dann, dann weiß ich schon mal, okay, die sind daran interessiert, dass die Taucher, die dort tauchen, auch einen gewissen, oder die wollen wissen, wer bei ihnen taucht. Das ist schon mal für mich ein sehr positiver Punkt. Ja, es wird sowas nicht gemacht, muss ich sagen. Ja, ist es denen eigentlich wurscht, wer da taucht, und dann kann ich natürlich auch für mich nicht viel erwarten. Dann ist natürlich auch so ein Punkt, wie sieht es mit der Sauberkeit aus? Ist die Basis gepflegt? Ist das ja aufgeräumt oder liegt dort alles quer verstreut in der Gegend rum? Auch der Kompressorraum, ja, also durchaus auch mal sowas anschauen zu der Basisleitung, sagen, darf ich mal euren Kompressor begutachten? Das ist ein essentiell wichtiger Part einer Tauchbasis. Und wenn der aufgeräumt und sauber ist, weiß ich auch, dass die Luft, die da rauskommt, zumindest schon mal eine gewisse Qualität hat. Ja, viele Basen werden natürlich mit irgendwelchen Zertifikaten oder Auszeichnungen oder wie auch immer, die man dann meistens natürlich auch irgendwo im Büro oder am Counter sieht, ja, ob sie irgendwelche Awards bekommen haben von Verbänden. Ja. Gut, also das sind so grundlegende Sachen, die ich von vornherein schon mal machen sollte, bevor ich dementsprechend dort tauche. Die andere Geschichte, wenn man dann mit der Truppe unterwegs ist, ist für mich immer wichtig, prüft auch mal, haben die Erste-Hilfe-Materialien dabei? Wie schaut es aus? Wie sind die vorbereitet auf Tauchnotfälle? Haben die immer einen Sauerstoff an Bord? Oder in der Tauchbasis vorhanden? Haben die Verbandsmaterial? Existiert ein Notfallplan? Eine gute Basis hat einen Notfallplan aushängen. Das heißt, dann steht dort, wo wer anrufen kann, wo ist die nächste Kammer, etc. pp. Das ist für mich als Gast sehr essentiell. Ja, ja dann auch viele von euch fahren ja zum Beispiel ohne eigene Ausrüstung in den Urlaub. Und dann ist es natürlich wichtig, was für eine Qualität an Ausrüstung bietet mir die Tauchbasis? Haben wir eine große Auswahl da in verschiedenen Größen? Gerade Anzüge, ist da ausreichend Potenzial für ja, lange, dünne, lange, dicke oder wie auch immer vorhanden? Oder haben Sie quasi zwei Anzüge, die schon quasi am Auseinanderfallen sind? Ja? Auch Atemregler ist so eine Geschichte. Viele Basen haben leider immer nur das billigste und einfachste an Atemreglern, weil die oftmals gar nicht in der Lage sind, einen Service oder einen ja, Instandhaltungsprozess durchzuführen. Das heißt, da werden billige Automaten gekauft, die werden 2 Jahre getaucht und wandern dann in den Müll. Und wenn du natürlich nach 18 Monaten in die Tauchbasis kommst, kannst du von dem Automaten nicht mehr viel erwarten. Ja. Da ist also schon wichtig, dass man mal die Qualitätsstruktur anschaut in der Leihausrüstung und so weiter. Wir als Tauchschule empfehlen natürlich immer eine eigene Ausrüstung dabei zu haben, wo ich weiß, wie ist die gewartet und gepflegt. Aber wie gesagt, wenn man vor Ort ist, bleibt nichts anderes übrig, dass ich mir die Sachen einfach mal gut anschaue. Gut, als Punkt auch dann immer so, wie teilen die Tauchbasen ihre Gruppen ein? Also wie viel hast du einen Guide, der sag mal gut qualifiziert ist? Was hat der für eine Qualifikation? Ist es Tauchlehrer? Ist er Dive Master? Wie lange taucht der schon in dem Gebiet? Also Fragen ist immer so eine Geschichte, wo natürlich dann auch Informationen für denjenigen wieder abfallen. Ich habe Gruppen erlebt oder Dive Guides erlebt, die waren dann 3 Tage vor mir da. Das heißt, die kannten das Gebiet überhaupt nicht. Da hatte ich noch mehr Erfahrung in dem Tauchgebiet wie der Guide, der mich führen sollte. Ja, oder du hast dann einen Dive Guide und dem müssen 8 Leute hinterher schwimmen. Der arme Mann da vorne, der kann gar nicht sehen, was am Schluss in dieser Gruppe passiert. Und dann sind natürlich auch nicht alle Gruppen immer so vernünftig und tauchen dann im Gänsemarsch hinterher, sondern der eine, der ist dann irgendwo da oben in der Höhle und der andere da unten am Wrack und der arme Guide ist nur am Suchen und vollkommen überfordert. Also auch das sind so Geschichten, wie sind die Tauchgänge organisiert, wer passt auf euch auf, wie groß sind die Gruppen, ich sage mal maximal 4. Wenn gute Bedingungen herrschen, vielleicht mal 6, aber das ist das Maximale, was ein Guide heute vernünftig führen kann. Ja. Und guter Letzt ist natürlich auch immer so die Frage nach dem Umweltschutz. Taucher sind ja mittlerweile sehr sensibilisiert, was Qualität des Umweltschutzes anbelangt. Also achten die Guides auch darauf, dass nichts beschädigt wird. Kümmern sie sich um die Leute, achten sie darauf, dass sie gut austariert sind. Ja, oder sind da dann halt Schüler mit dem Wasser oder Kunden mit dem Wasser, die mit 16 Kilo Blei im Roten Meer rumtauchen, wo quasi schon von vornherein klar ist, dass der mindestens 5 Korallen intritt, wenn er unterwegs ist. Also was für Sachen passieren, das gibt natürlich immer Ausschluss über die Qualität unserer Tauchbasen.
Sehr gut. Das war unfassbar viel Information auf einmal. Vielen, vielen Dank,
Ja.
lieber Klaus. Aber da hast du auf jeden Fall recht. Das sind natürlich Punkte, da macht man sich vielleicht am Anfang auch noch gar nicht so Gedanken
Ja.
drüber. Aber da sind ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, einige Punkte dabei, wo man sich im Vorfeld schon Gedanken machen kann. Und ich glaube, wenn man diese Punkte beachtet, dann fährt man eigentlich ganz gut und weiß dann auch schon, wenn man dann, ne, man sammelt ja dann auch die Erfahrung. Und weiß dann auch ganz genau, okay, alles klar, hier kann ich auch wieder hinkommen, das kann ich auch guten Herzens weiterempfehlen oder kann hier vielleicht, ne, mit einer Gruppe hinkommen, das wird den anderen auch gefallen oder ich sage, ja, nee, hier müssen wir noch mal ran. Da muss noch
Ja.
mal ein bisschen was passieren, dass das eine gute Tauchbasis sein kann. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn ein Beispiel mitgebracht, wo du
Ja.
mal was erlebt hattest?
Ja, das ist ja, wie gesagt, ich mache das Ganze seit über 30 Jahren und leider, leider, leider gibt es halt überall schwarze Schafe, ja. Und das, was ich jetzt hier erzählt habe, natürlich ist es viel und man muss sich mit Sicherheit zweimal den Podcast anschauen, damit man alles drin
Unbedingt,
hat. Na,
unbedingt.
aber solche Sachen passieren halt zum Beispiel, dass man irgendwo auf einer Tauchbasis ist und dann ist also, weiß ich noch, wie heute, ist der Guide immer jeden Früh mit einem hellblauen Koffer mit einem großen roten Kreuz drauf vorne wegmarschiert und wir alle brav hinterher zum Tauchboot. Und irgendwann habe ich dann nochmal so, weil der Koffer ja gerade so schön war, immer gesagt, was hast du denn da eigentlich drin? Ja, Erste-Hilfe-Material. So, wir sind tauchen gegangen, zweiten Tag tauchen gegangen, dritten Tag tauchen gegangen. Und immer, wenn ich gefragt habe, lass mich doch mal da reinschauen oder wo ist denn der Koffer, war dann immer so, ja, der ist jetzt vorne bei der Mannschaft, da komme ich jetzt nicht. Also wie gesagt, das machen wir später. Also ich wurde immer vertröstet. Und so nach dem dritten Tag habe ich mir den Koffer dann nochmal, da stand er dann in der Basis und ich habe ihn dann mal hochgehoben, damit ich gemerkt, das Ding ist, da ist nicht viel drin. Und ich habe dann den Guide darum gebeten, das Ding aufzumachen. Und außer abgerissenen Pflasterschnipseln war nichts drin. Ja, und das ist so ein Punkt, wo ich sage, wir als Kunden, wir sind ja Kunden, auch ich als Tauchlehrer bin dann Kunde in so einer Basis, muss sowas inspizieren, anschauen. Und wenn eine gute Basis sowas hat, dann zeigen die das auch bereitwillig. Also was für ein Sauerstoffsystem sie dabei haben, oder wie der Koffer gefüllt ist, weil die wollen ja, dass die Kunden auch zufrieden sind. Ja, und wenn ich schon merke, jemand weicht da aus oder vertröstet mich oder wie auch immer, das ist so ein Punkt, wo wir in der Pflicht sind, als Kunden auch hinzugehen und zu sagen, stopp, so geht es nicht. Wenn was passiert, ist derjenige, dem es passiert, der Dumme. Und das kann nicht sein. Also wie gesagt, bitte, 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 fragt danach, legt dann auch mal einen Finger in die Wunde, damit die Basen angehalten sind, eine gute Qualität dementsprechend an den Tag zu legen. Ja? Andere Geschichte vielleicht noch dazu, auch auf dem Tauchboot gewesen, also war ein Daily Boot in Ägypten, und die hatten, also so, wir hatten dann auch ein Problem, muss ich dazu sagen. Und ich habe dann gesagt, die sollen auf der Basis anrufen, damit die da schon mal Vorbereitungen treffen können. Und jetzt war aber auf dem Boot prinzipiell weder ein Telefon da, das war noch zu Zeiten, da gab es keine Funktelefone oder Handys, so wie heute. Sie hatten aber auch keinerlei Funkgerät oder irgendwas dort. Das heißt, wir mussten die ganze Fahrt, und das waren 1,5 Stunden, die wir zurückgefahren sind, konnten wir nichts vorbereiten lassen, gar nichts. Und das sind halt so Geschichten, wo ich sage, das müsst ihr im Prinzip im Vorfeld auch klären, wenn ihr auf ein Boot oder wenn ihr zu einer Basis geht, wie ist quasi der Support? Nachfragen hilft da immer. Und dementsprechend sollte man auf so eine Basis stoßen, wo sowas nicht vorhanden ist, dann muss ich ja sagen, sorry, stopp, entweder ist das morgen da oder ich gehe woanders hin.
Ja.
Na, dann der Kunde ist der, der entscheidet.
Ja, 100%ig. Und ich glaube, wenn das auch viele machen, dann kann man da auch wirklich was Großes bewirken, dass die dann auch merken, okay, hoppla, anscheinend machen wir hier wirklich was falsch oder das geht so nicht, ne? Uns gehen die Kunden flöten. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal ran und wir müssen da was ändern. Also da ist ja dann auch wirklich jeder Einzelne gefragt.
Ja, es ist auch so, dass ja die meisten Basen irgendwo an einen Verband angeschlossen sind, also PT, SSI, IAC oder wie sie alle heißen. Und wenn ihr eine Basis findet, wo wirklich da, wie gesagt, das ist unterirdisch, was die da abliefern, dann ist es immer auch, habt ihr die Möglichkeit, über den jeweiligen Verband da Druck auszuüben. Ja, also die haben alle ein Qualitätsmanagementprogramm und so weiter. Und da kann man dann immer auch sagen, also die Basis, das war unterirdisch. Und dann kann auch der Verband mal da quasi die Jungs an den Ohren nehmen und sagen, so, ihr müsst dann mal ein bisschen auf eure Qualität achten.
Ja, 100%ig. Das war ganz, ganz, ganz viel Information. Ich bedanke mich, lieber Klaus, dass du heute hier warst. Das war eine sehr informative Folge. Und ich würde sagen, ihr habt es mitbekommen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und wenn ihr den Klaus nochmal hier im Podcast irgendwann hören möchtet, jetzt haben wir zwar schon 3 Folgen, aber ich finde die Folgen immer unglaublich angenehm, dann streamt auf jeden Fall die Folge. Folgt uns auf Instagram, auf TikTok, überall. Lasst einen Kommentar da, da freuen wir uns immer darüber. Und ich bedanke mich und verabschiede mich heute von dir, lieber Klaus.
Ich danke dir, liebe Caro, für die Plattform, und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Also wenn Fragen sind, immer gerne kommen, dann können wir wieder einen Podcast zusammen machen. Ne?
Alles klar, ich nehme dich beim Wort. Okay, bis dann. Tschüss.
Bis dann, tschüss.